ARD.
SWR Kultur. Forum.
Die Macht des Stärkeren. Wie stabil ist das internationale Recht? Mein Name ist Klaus Heinrich. Als der Internationale Strafgerichtshof im November einen Haftbefehl für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Gallant erließ, hat das eine heftige internationale Debatte ausgelöst. Sie gipfelt hierzulande in der Frage, müsste Deutschland den israelischen Premier bei einem Besuch in Deutschland verhaften und dem Gericht übergeben? Oder gelten für Israel aus Gründen der deutschen Staatsräson andere Maßstäbe als etwa für den Angriffskrieger Wladimir Putin, der ebenfalls auf der Fahne Liste des Internationalen Strafgerichtshofs steht. Wenn sich Staaten aber nur den Beschlüssen internationaler Organisationen unterwerfen, wenn es politisch opportun erscheint, wird dann das Bekenntnis zu einer regelbasierten internationalen Ordnung zur Farce? Gilt zwischen den Staaten trotz aller Vereinbarungen und Institutionen am Ende die Macht des Stärkeren? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR Kulturforum mit Professor Dr. Kai Amboss. Er ist Straf- und Völkerrechtler an der Universität Göttingen und Richter an der Kosovo Special Chambers in Den Haag. Mit Peter Raschoni, er leitet das Auslandsressort bei der Neuen Züricher Zeitung, und der Journalist und Spezialist für internationale Organisationen Andreas Zumach aus Berlin. Der Haftbefehl für Netanyahu und Gallant, weil sie im Verdacht stehen, sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen mitschuldig gemacht zu haben. Herr Amboss, ist dieser Haftbefehl richtig und angemessen?
Also wir müssen die rechtliche und die politische Ebene unterscheiden. Rechtlich gesehen ist Deutschland Vertragspartei des Römischen Statuts. Das ist das Gründungsstatut des Internationalen Strafgerichtshofs. Und Deutschland hat direkt nach der Zeichnung und dem Ende der Verhandlungen 1998 einen internen Gesetzgebungsprozess angestoßen, an dessen Ende das sogenannte Kooperationsgesetz mit dem Internationalen Strafgerichtshof stand. Das wurde 2002 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und da ist auch genau geregelt, wie wir zu verfahren haben, wenn ein Haftbefehl oder andere Ordnungen des Gerichtshofs ergehen. Da gibt es zum Beispiel auch die Regelung, dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das Kammergericht für Fahndung zuständig ist, sofern sich die betreffende Person noch nicht in Deutschland befindet. Also nach der rechtlichen Lage, die übrigens, weil wir hier auch einen Schweizer Kollegen im Raum haben, in der Schweiz genau praktisch identisch ist, müssten wir Herrn Netanyahu festnehmen.
Ja, fragen wir gleich weiter in die Schweiz, Herr Raschoni. Sie sind anderer Meinung.
Nein, rechtlich sehe ich das gleich. Also rechtlich sind die Regeln klar und man müsste als Vertragspartei einen Haftbefehl auch ausführen und Herrn Netanyahu festnehmen. Politisch ist das eine ganz andere Frage. Politisch halte ich persönlich den Haftbefehl zum jetzigen Zeitpunkt nicht für geschickt, weil er die westliche Koalition, die zusammenhalten sollte, spaltet, weil er die Vertragsparteien vor dieses Dilemma stellt, potenziell. Was machen wir, wenn jetzt Netanyahu wirklich in unser Land reisen möchte? Und weil er verfrüht ist, nach meiner Meinung, weil man zuerst den Konflikt weiter beobachten sollte und auch der israelischen Justiz die Chance geben sollte, mögliche Straftaten zu verfolgen.
Herr Zumach, was halten Sie von diesem Haftbefehl?
Der Haftbefehl ist angemessen, der Haftbefehl war überfällig. Die israelische Justiz hat sich nicht nur in diesem Fall geweigert, irgendwelche eigenen Verfahren einzuleiten. Das gilt ja auch für die beiden letzten Kriege zwischen der Hamas und Israel im letzten Jahrzehnt, wo es jeweils auch keinerlei Ermittlungen gegeben hat und dann eben von einem damals vom UNO-Sicherheitsrat eingesetzter Sonderermittler, der weiße südafrikanische Verfassungsgerichtspräsident Goldstone, ermittelte. Die israelische Seite hat sich strikt zu jeglicher Kooperation verweigert, während die Hamas und die palästinensische Befreiungsorganisation, also die PLO, die Autonomiebehörde in Ramallah, sich damals ausdrücklich diesen Ermittlungen unterworfen hat und sich ja entschlossen auch dem Strafgerichtshof unterworfen hat. Ich will vielleicht eine ganz kleine Anmerkung oder Frage an den Herrn Amboss stellen. Gibt es nicht einen Streit darüber, dass amtierende Staats- und Regierungschefs, zumal wenn sie nicht aus Staaten kommen, die dem Statut des Strafgerichtshofs angehören, möglicherweise nicht festgenommen werden können. Verstehe ich das richtig? Der Strafgerichtshof meint ja, das sei Völkergewohnheitsrecht, aber es gibt wohl Kollegen ihrer Zunft, die meinen, nein, es gelte für welche, die aus Staaten kommen, die dem Strafgerichtshof angehören, nicht. Das würde dann natürlich parallel auch für Herrn Putin gelten.
Das ist ganz gut, diese Frage, weil die auch in gewisser Weise mir die Gelegenheit gibt, auf das Argument von Herrn Raschuni einzugehen. Wir müssen wirklich die Parallele zu Putin sehen. Es ist ja jetzt unbesehen der Person, wie auch immer wir zu Herrn Putin stehen oder Herrn Netanyahu, beide sind Staatsoberhäupter von Nicht-Vertragsstaaten. Russland ist Nicht-Vertragsstaat und auch Israel ist Nicht-Vertragsstaat. In beiden Fällen beruht die Zuständigkeit auf dem anderen Staat, im Falle Russlands auf der Ukraine. Es gibt Taten in der Ukraine und im Falle Israel-Palästina eben aufgrund der Aktivitäten in Gaza. Da ist natürlich das Problem, dass Palästina jetzt nicht im engeren Sinne, im völkerrechtlichen Sinne ein Staat ist wie die Ukraine, aber für die Zwecke des Statuts hat das der Gerichtshof anerkannt und vor allem haben die Vertragsstaaten, auch die hier im Raum befindlichen, um das mal so auszudrücken, Deutschland und die Schweiz, die Mitgliedschaft und Mitarbeit von Palästina in der Vertragsstaatenversammlung, die übrigens seit heute wieder tagt und mit Palästina einfach so hingenommen. Insofern ist das Thema auch erledigt. Aber Herr Zumach hat recht. Also wenn man jetzt ein juristisches Problem hier realistisch und vernünftigerweise sehen kann, dann ist es in der Tat die Frage der Immunität eines Staatsoberhaupt eines Nicht-Vertragsstaats, weil man natürlich argumentieren kann, dass der entsprechende Artikel 27 des ISTGH-Statuts nur die Vertragsstaaten, die 124, jetzt im Januar 125 mit der Ukraine Vertragsstaaten bindet. Der Gerichtshof, auch da hat Herr Zumach recht, hat in der Berufungsentscheidung im Jordanien-Al-Bashir-Verfahren, es ging um die nicht erfolgte Festnahme von Al-Bashir in Südafrika, anders entschieden und hat das aber eher sehr negativ ausgeführt, hat gesagt, es gibt keine völkergewohnheitsrechtliche Regelung, die Immunität gewähren würde. Und da sagen jetzt einige Völkerrechtler, man müsste halt eine positive Regel haben, die die Immunität sozusagen positiv negiert. Und das ist der Streit. Aber andererseits ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs eindeutig. Und da möchte ich erinnern an den ganz wichtigen Fall der Reisen von Herrn Putin. Sie erinnern sich, Argument der Spaltung, Herr Raschuni, die Vertragsstaaten sind eigentlich auch schon gespalten worden durch den Haftbefehl gegen Putin. Ein Land wie Südafrika, was ja Teil der BRICS ist, hatte dann das Problem, was machen wir, wenn Putin zu uns reisen will. Putin ist zum BRICS-Gipfel nicht nach Südafrika gereist, weil er das nicht kontrollieren konnte, aber ist in die Mongolei gereist und die Mongolei, die ja Vertragsstaat ist, übrigens jetzt gerade auch ein Richter gewählt wurde, der Mongolei, hat ihn nicht festgenommen. Und da hat auf Anregung der Anklagebehörde jetzt eine Kammer des Gerichtshofs die Mongolei verurteilt und hat gesagt, ihr habt das Statut verletzt, ihr hättet ihn festnehmen müssen, hat das an die Vertragsstaatenversammlung überwiesen, hat also die Rechtsprechung, die auch bei einem Staatsoberhaupt eines Nicht-Vertragsstaats die Immunität ablehnt, bestätigt. Insofern ist die Rechtsprechung eindeutig. Natürlich könnte theoretisch die Berufungskammer, wir haben ja jetzt eine Litigation im Israel-Verfahren, könnte die das natürlich wieder aufheben mit einer anderen Besetzung. Aber bisher ist das die Rechtsprechung.
Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat. Wäre es dann nicht richtig, Herr Raschuni, zu sagen, wir überlassen die Strafverfolgung der israelischen Justiz, das ICC, also der Strafgerichtshof, soll ja nur dann aktiv werden, wenn die Staaten nicht selbst dazu in der Lage sind.
Ja, das ist im Grundsatz richtig. Ich glaube also vor allem auch politisch richtig, dass man der israelischen Rechtsstaatlichkeit zuerst mal den Vorrang gibt. Natürlich gibt es den Einwand, dass es bisher nicht geschehen ist. Ja. Aber in diesem Prozess müsste man vielleicht abwarten, bis der Konflikt beendet ist und dann erst in zweiter Stufe handeln, wenn man wirklich gesehen hat, dass nichts passiert in Israel.
Meinen Sie denn, Herr Raschuni, der Gerichtshof hätte auch warten sollen, bis der Krieg Russland-Ukraine vorbei ist, bevor er einen Haftbefehl gegen Herrn Putin erlässt?
Ich bin mir auch bei Putin nicht sicher, ob der Zeitpunkt ideal ist, weil faktisch hat es ja keine Konsequenzen. Niemand wird den Herrn Putin festnehmen, beziehungsweise er wird sehr klar abklären, wohin er reist, um sicher zu sein, dass das nicht geschieht. Und in möglichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder eine Friedenslösung könnte das möglicherweise auch Herrn Putins Bewegungsfreiheit ungünstig beeinflussen. In dem Sinn fände ich einen späteren Zeitpunkt, wenn der Krieg beendet ist oder zumindest mal eine Waffenruhe herrscht, eigentlich günstiger, um diesen Schritt zu machen.
Da würde ich jetzt mal widersprechen, auch aus der ganzen Praxis von über 20 Jahren Völkerstrafrecht. Wir haben das ja nie gemacht, Herr Reitschul. Wir haben auch beim Jugoslawien-Tribunal, dieses Tribunal, wie Sie sich erinnern, 1993 gegründet. Da war der Krieg im ehemaligen Jugoslawien noch voll im Gange. Auch mit der Überlegung, dass man durch die Gründung eines solchen Tribunals eine Abschreckungswirkung erreicht. Darüber kann man streiten, ob man die erreicht. Aber die Staaten haben damals ganz klar gesagt im UN-Sicherheitsrat, wir hoffen damit, dass die Verbrechen zumindest vermindert werden. Also es ist ja eine komische Vorstellung, dass man sagt, weil es einen bewaffneten Konflikt gibt, kann man nicht ermitteln. Also das machen wir auch nie. Und es gibt eine Möglichkeit, daran haben die Staaten gedacht, Artikel 16 des Statuts, im Falle von Friedensverhandlungen, wir hatten das schon ganz oft, wir hatten das auch bei Kolumbien im Friedensprozess, dass der Sicherheitsrat für ein Jahr verlängerbar ein Verfahren aussetzen kann. Also wenn zum Beispiel tatsächlich es zu Friedensverhandlungen kommt, jetzt mit Russland, dann könnte der Sicherheitsrat, zu dem ja auch Russland gehört als ständiges Mitglied und die anderen vier, könnten diesen Artikel 16 aktivieren. Das haben die Amerikaner früher schon gemacht, ganz am Anfang der Entstehung in den 2000er Jahren. Also das Statut, was ja von Staaten verhandelt wurde, unter anderem waren die Russen damals auch sehr aktiv, China, USA, also auch Nicht-Vertragsstaaten, das sind ja Diplomaten, die haben das natürlich bedacht, dass man nicht in eine Situation kommen kann, wo die Aktivitäten des Gerichtshofs möglicherweise Friedensverhandlungen unterminieren.
Und wenn ich es richtig erinnere, Herr Amboss, dann haben auch zu den Dayton-Verhandlungen zur Beendigung des Bosnienkrieges, also Ende 1995, die damaligen Warlords aus Bosnien, also der General Mladic und der Nationalistenführer Karadzic, anreisen dürfen, obwohl das Jugoslawien-Tribunal der UNO bereits Ermittlungen gegen die gestartet hatte.
Wie zutreffend ist eigentlich die militärische Analyse des Gerichts über die unzulässigen Opfer durch die israelische Kriegsführung, Herr Zumach? Gibt es handfeste Beweise als Grundlage eigentlich für diesen Haftbefehl oder sind das alles doch letztlich Vermutungen?
Nein, es gibt handfeste Beweise. Es gibt ja nun schon seit November letzten Jahres, als wir gerade mal nur in Anführungszeichen über 5000 Tote unter der Zivilbevölkerung im Gaza hatten, fast im Chor einstimmig Feststellungen aller humanitären Organisationen, Internationale Komitee vom Roten Kreuz, UNRWA natürlich, das UNO-Flüchtlingswerk, dass hier das Kriegsvölkerrecht verletzt wird. Also die ganzen Bestimmungen, die eben das Vorgehen gegen Zivilisten auf verschiedene Weise verbieten. Und das ist ja nun in den letzten, jetzt inzwischen 13 Monaten, immer schlimmer geworden mit jetzt mindestens 50.000 getöteten Zivilisten. Unter den Gaza-Menschen, die Zahl der Verletzten, der ist gar nicht mal festgestellt, über 80% der Infrastruktur zerstört, Hunger, der sich ausbreitet, Polio und andere Krankheiten. Also hier sind alle, die mit dem humanitären Völkerrecht professionell beteiligt sind, im Rahmen der UNO schon lange, lange einig. Von daher habe ich vorhin gesagt, dieser Haftbefehl und schon die Beantragung waren längst überfällig. Und das Gericht hätte das sicher nicht gemacht, wenn es die Beweise nicht vorliegen hätte.
Wir müssen trotzdem ja unterscheiden zwischen zulässigen Opfern, wenn es darum geht, beispielsweise sich gegen die Hamas und ihre Terrorkraft zu wehren, und unzulässigen Opfern. Ja klar, Menschen sind Menschen und Zivilisten sind Zivilisten. Aber diesen Unterschied gibt es doch völkerrechtlich.
Ja, aber hier sind sich nun wirklich alle seriösen Beobachter inzwischen geeinigt, dass diese Grenze nun lange überschritten ist, auch Völkerrechtler, Kollegen von Herrn Amboss, jüdisch-israelische wie Omar Batov, die im letzten November noch gezweifelt haben, ob der Tatbestand des Völkermordes möglicherweise vorliegt. Dazu gibt es ja ein Verfahren vor dem anderen, dem Internationalen Gerichtshof. Batov sagt inzwischen, ja, die Kriterien selbst dafür sind erfüllt.
Wenn das so klar ist, warum ist die israelische Justiz nicht in der Lage oder hat nicht die Kraft, auch dagegen vorzugehen, Herr Rashoni?
Ja, also ich glaube, es gibt viele Hinweise, dass hier eine Sondersituation besteht mit sehr vielen zivilen Opfern, das ist klar. Die Zahl von 50.000 beinhaltet natürlich auch Hamas-Kämpfer, also das, wo dann genau die Grenze ist, weiß niemand so genau, aber es ist klar, es ist auch eine ungewöhnlich hohe Zahl von Kindern und Frauen, die getötet wurden in diesem Konflikt. Die Situation ist natürlich in dem Sinne eine spezielle, als die Hamas als Verteidigungsstrategie sich gezielt unter die Zivilbevölkerung mischt, ihre Stützpunkte dort wählt, wo gerade Infrastruktur auch ist, des früheren Gaza-Regierung oder Spitäler, UNRWA-Stützpunkte. Also man mischt sich ganz gezielt unter die Zivilbevölkerung, man benutzt sie als Schutzschilde, was wiederum ein Verstoß gegen das Kriegsrecht ist. Also die Situation ist komplex. Klar, man sieht Hinweise, die Zerstörung ist sehr, sehr groß, die Opferzahl ist sehr hoch. Wo genau die Grenze zwischen legitimen oder verhältnismäßigen Opferzahlen ist und unverhältnismäßigen, ist nicht eindeutig festzulegen. Ist auch von jedem Angriff wieder einzeln zu beurteilen. Also die Rechtslage ist hier schon relativ komplex. Und ja, also die israelische Gerichtsbarkeit müsste das untersuchen. In wenigen Einzelfällen gibt es auch ein Vorgehen gegen Soldaten, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Im großen Big Picture ist das noch nicht der Fall.
Wir müssen ja unterscheiden zwischen der Verhältnismäßigkeit für das Jus ad bellum, also das Recht zum Kriege, das ganz maßgeblich geprägt wird von der UN-Satzung, nämlich dem Gewaltverbot, und dann eben als Ausnahme dem Selbstverteidigungsrecht, was ich Israel natürlich hier auch zugestehen würde, und dem Jus in bello, also im Recht des Bewaffneten, im Konflikt, also das ist sozusagen, wenn der Krieg stattfindet. Und was Herr Rajuni jetzt eben gesagt hat, diese Einzeloperation, das bezieht sich ja auf die einzelne Militäroperation in einem bewaffneten Konflikt. Da muss ich natürlich jede einzelne Operation untersuchen. Und da gibt es hunderte von Operationen und nicht alle sind rechtswidrig. Da gibt es natürlich auch Operationen, die sind, weil es militärische Ziele gibt, gerechtfertigt. Aber es gibt eben auch ziemlich eindeutige Operationen, die rechtswidrig sind. Und es müsste ja nur eine Operation da sein. Wir haben ja bei dem Haftbefehl, wie er bestätigt wurde, nur zwei gezielte Angriffe auf Zivilisten, die Herrn Netanyahu und Herrn Galant zugerechnet werden. Nur zwei. Und es würde auch eins reichen, um ein Kriegsverbrechen zu haben. Also es ist ganz ausgeschlossen, dass bei den Hunderten von Operationen, die stattfinden und der massiven Zerstörung, auch der Angriffe auf Hilfsorganisationen und so weiter und der gesamten Dokumentation, die wir haben. Wir haben jetzt einen Amnesty-Bericht zum Genozidvorwurf, der das nochmal im Einzelnen nachweisen wird. Wir haben den Human Rights Watch-Bericht über Gaza Displacement vor ein paar Monaten. Wir haben so viel Material, dass man einfach nicht mehr sagen kann, dass es nicht auch Kriegsverbrechen gibt. Und auch auf dem Big Picture sozusagen ist die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt. Natürlich ist das keine mathematische Frage, ob ein Staat, der angegriffen wurde, wann der sozusagen die Grenzen der Verteidigung überschreitet. Das ist ein starkes Recht, dieses Selbstverteidigungsrecht. Das diskutieren wir auch parallel Ukraine-Russland. Stichwort Angriffe auf das russische Territorium. Da geht völkerrechtlich ziemlich viel, was wir politisch vielleicht nicht wollen. Aber wenn ich solche massiven Zahlen habe, über 42.000 Tote und fast 100.000 Verletzte, ziehen Sie gerne die Militanten, die Kombattanten ab, die Sie töten dürfen, dann steht das einfach nicht mehr im Verhältnis. Da ist auch die große Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr darstellbar.
Hat das Gericht Hamas und Israel, also die Angreifer vom 7. Oktober 2023 und die Opfer und Verteidiger gleichgesetzt, Herr Amboss, weil der Haftbefehl am selben Tag gegen Netanyahu und Galant sowie den Hamas-Führer Mohammed Daif erlassen wurde, von dem Israel wiederum behauptet, dass sie ihn schon längst getötet haben?
Das sind zwei Antworten. Erstmal ist die Gleichzeitigkeit keine Gleichwertigkeit. Also man kann das ja ganz einfach daran erkennen, wenn Sie die Haftbefehlsanträge, die Anträge vom Mai gegen die drei Hamas-Führer und gegen Herrn Galant und Netanyahu vergleichen, dann sehen Sie ja, die sind ja inhaltlich anders. Also das ist ja eben keine Gleichsetzung im Sinne einer Gleichwertigkeit. Auch jetzt der bestätigte Haftbefehl gegen Daif geht viel weiter als die Bestätigung gegen Netanyahu und Galant. Und dann ist es einfach so, was machen Sie denn praktisch, das sage ich jetzt mal auch als Praktiker, wenn Sie ermitteln als Staatsanwalt, auch im organisierten Kriminalität, Terrorismus auf innerstaatlicher Ebene, Sie ermitteln einen gesamt-makrokriminellen Zusammenhang. Hier ist es der bewaffnete Konflikt seit 7. Oktober 2023 in Gaza. Da haben Sie mehrere Akteure, die israelische Armee einerseits und Hamas und andere palästinensische Gruppen, und Sie sammeln Beweise und irgendwann kommen Sie zu einem Punkt, wo Sie sagen als Staatsanwalt, jetzt habe ich genug Beweise, um den Verdachtsgrad, in diesem Fall sind das eben diese reasonable grounds to believe, also irgendwie so ein begründeter Tatverdacht, zu erfüllen, und jetzt präsentiere ich das der Öffentlichkeit. Was wäre denn gewesen, wenn Herr Kahn das eine Woche später gemacht hätte? Also sagen wir mal, erst die Israelis, dann Hamas. Oder umgekehrt. Es wäre doch immer kritisiert worden, weil es ganz klar Leute gibt mit einer Agenda von beiden Seiten hier. Es geht doch, bei diesen Leuten geht es doch nicht um das Recht, sondern es geht darum, Herrn Kahn vorzuwerfen, er sei entweder antisemitisch, anti-israelisch oder er sei antimuslimisch. Es wird ja von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Also das sind Scheingefechte wirklich. Also ob das jetzt am gleichen Tag, einen Tag später, man kann sogar sagen, warum wird eigentlich noch eine Anklage bestätigt gegen einen Hamas-Führer, der eigentlich tot ist? Also es ist eine Formalität, nur weil der ISTGH sagt, wir haben noch nicht die Todesurkunde gesehen. Wir wissen, und das wird natürlich eingestellt, auch Daif ist tot. Aber trotzdem hat man das gemacht. Da könnte man sogar das Argument machen, damit wolle der ISTGH gerade zeigen, wir ermitteln nicht einseitig. Anders als das in dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof ist, wo es ja um das Verfahren, also Staatengerichtsbarkeit, wo Hamas ja nicht vor Gericht steht, weil es eben kein Staat ist und wo zu Recht natürlich von israelischer Seite gesagt wird, hier gibt es eine fehlende Partei in diesem Gerichtsverfahren, nämlich Hamas, aber die können eben da nicht sein, weil sie kein Staat sind. Aber beim ISTGH ist ja Hamas ganz klar auch Ziel der Ermittlung.
Die Macht des Stärkeren, wie stabil ist das internationale Recht, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Und die Präsidentin des ICC, des Internationalen Strafgerichtshofs, Tomoko Akana, hat Drohungen aus Russland und den USA gegen das Gericht gerade als haarsträubend kritisiert. Der republikanische US-Senator Graham fordert beispielsweise Sanktionen gegen den Chefankläger Karim Khan wegen des Netanyahu-Haftbefehls. Russland wiederum hat sogar Haftbefehl gegen Khan erlassen, weil er Putin festsetzen lassen wollte. Herr Amboss, wie gefährlich ist denn der Job bei einem internationalen Gericht, wenn man so bedroht wird von Staaten wie USA, Russland?
Ja, danke für die Frage. Das ist extrem gefährlich und ich bin ja in einem anderen kleinen Gericht. Das ist wirklich ein Witz dagegen, unser kleines Kosovo-Gericht. Aber wenn Sie sehen, wie da unsere Security-Leute verrückt werden, wenn wir da nur eine Verhandlung haben. Und ich sage dann immer, vergleich das mal mit ein paar Kilometer weiter ISTGH. Ich meine, du hast die größten Staaten gegen dich. Das sind ja keine Papiertiger. Also die Russen, wir wissen, was die so machen. Die haben einen Cyberangriff gemacht vor ein paar Monaten auf den ICC. Der Khan läuft mit Leibwächtern durch die Gegend. Die Israelis haben über ihren Geheimdienst, der ja auch sehr erfolgreich ist, sind ja extrem erfolgreiche, gute, effektive Staaten in diesem Sinne, haben schon Fatou Bensouda bedroht, haben jetzt auch Khan unter Druck gesetzt. Wenn Sie Lindsey Graham zitieren, das sind genau die klassischen Beispiele unserer Doppelmoral. Unserer, ich meine jetzt der westlichen. Der gleiche Lindsey Graham, der damals, als die Ermittlungen in Afghanistan, auch die Amerikaner betroffen haben, Sanktionen mitgetragen hat von Trump damals und Pompeo als sein Außenminister, ehemaliger CIA-Chef, der aber dann umgeschwenkt ist, wie viele Republikaner, als es gegen Putin ging und plötzlich gesagt hat, oh, dieser ICC ist uns ja doch nützlich, das ist plötzlich ein gutes Gericht, weil es gegen die Russen geht, und der jetzt wieder umschwingt, auch eine Submission gemacht hat in dem Verfahren und sagt, das geht einfach nicht, dass wir Netanyahu verhaften. Das ist ein reines Freund-Feind-Denken im Sinne von Carl Schmitt. Das hat mit Recht nichts mehr zu tun. Und so macht man natürlich solche Institutionen kaputt. Nicht nur den ISTGH, da geht es nicht um Recht, da geht es nicht um eine völkerrechtsbasierte Ordnung, da geht es um reine Politik im Sinne von, Sie kennen das berühmte Zitat Kissinger, ja, der ist ein Son of a Bitch, aber es ist auch ein Son of a Bitch.
Welche Autorität hat er denn dann, dieser ICC, Herr Zumach? Ist das eine Lame Duck bei so viel Gegenwind, wenn die Großmächte, die Supermächte einfach nicht dabei sind, sondern damit machen, was sie wollen?
Naja, das ist kein Lame Duck. Aber wenn jetzt Staaten, die damals in den 90er Jahren, ich habe das ja sehr genau verfolgt, mit zu den aktivsten Förderern dieses Gerichtshofs gehörten, und da waren Deutschland und auch die Schweiz übrigens ganz vorne dabei, wenn die sich jetzt so verhalten, so doppelmoralisch, wie Herr Amboss das eben ausgeführt hat, dann wird es natürlich zunehmend schwieriger für den Gerichtshof und seinen Chefankläger. Die Chefanklägerin, die eben erwähnte, die ja 3 Jahre hat prüfen lassen, ob denn nun die palästinensisch besetzten Gebiete unter die Hoheit des Strafgerichtshofs fallen und ob man deswegen Ermittlungen einleiten darf wegen Verbrechen, mutmaßlicher Verbrechen beider Seiten, bei den beiden früheren Kriegen, Hamas-Israel, ist ja sowas von unter Druck gesetzt worden, auch schon damals von der Bundesregierung. Das geschah dann in einem so schön bezeichneten Zirkel der Freunde des Vorsitzenden oder des Chefanklägers. Da hat man alles versucht zu verhindern, dass sie die Ermittlungen beginnt, und sie hat dann ja durch eine Vorprüfungskammer des Gerichts nochmal über ein Jahr prüfen lassen und dann die Entscheidung, ja, wir sind zuständig. Also wenn jetzt diese Länder auch noch alle wackeln, dann wird es natürlich zunehmend einsam und man kann diesen Strafgerichtshof natürlich auch finanziell unter Druck setzen und erpressen, indem man keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stellt. Umso bemerkenswerter finde ich, dass der Chefankläger jetzt und auch seine Vorgängerin letzten Endes diesem Druck nicht nachgegeben haben, sondern treu ihren juristischen Erkenntnissen folgen.
Bleiben wir mal beim Thema Doppelmoral. Wie schön, dass jemand aus der Schweiz dabei ist, Herr Raschow. Sie können von außen beobachten, welche Position Deutschland in dem Fall Netanyahu einzieht. Einerseits bedeutet der Haftbefehl ein schwieriges Dilemma zwischen dem Primat des Völkerrechts und der pro-israelischen Staatsräson auf der anderen Seite. Was würde Deutschland tun, wenn Netanyahu oder Galant das Land besuchen würde? Da mit dieser Frage hat man dann schon den Regierungssprecher gequält, der dann ausgewichen ist. Was ist Ihre Meinung?
Ja, ich bin sicher, dass man in Berlin nichts anderes hofft, als dass Netanyahu und Galant nie diese Reise unternehmen werden, um sie vor diesem Dilemma zu verschonen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Dilemma, das man da hat. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Deutschland den Herrn Netanyahu verhaften würde, weil das halt realpolitisch dann ein Rieseneinschnitt wäre zur ganzen Haltung, die Deutschland eingenommen hat in der Vergangenheit. Gleichzeitig wäre es auch ein Riesenproblem, jetzt die rechtsstaatlichen Prinzipien und auch das eigene Gesetz, das ja gilt, wie wir das gehört haben eingangs, zu verletzen und Herrn Netanyahu laufen zu lassen. Aus diesem Grund bin ich doch sehr überzeugt, dass diese Reise nicht stattfinden wird.
Viktor Orban, der Ministerpräsident Ungarns und EU-Ratspräsident zurzeit, hat Netanyahu eingeladen nach Ungarn und ihm garantiert, dass er der Haftbefehl nicht in Ungarn vollstreckt wird. Ist das der Versuch, die Autorität des Gerichts ins Lächerliche zu ziehen, Herr Zumach?
Ja, natürlich ist das der Versuch. Und er schert damit natürlich aus der Regel ausnahmslos aller EU-Staaten, die das Statut des Gerichtshofs ratifiziert haben und sich ihm unterworfen haben. Ich bin mir selbst nicht sicher, hat das Statut jetzt nicht vor der Nase, ob es eigentlich gegen Mitgliedstaaten, die dann so offensichtlich gegen die Bestimmungen verstoßen, irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gibt. Aber Herr Ambros kann das sich beantworten.
Es gäbe natürlich die Möglichkeiten, das Statut ist da nicht anders wie auch sonst das Völkerrecht. Der Mechanismus beim Statut ist, eine Kammer stellt die Verletzung fest. Das ist sozusagen ein Feststellungsurteil. Das hatten wir ja genau in dem Fall Jordanien, al-Bashir und jetzt Putin-Mongolei. Und dann wird es überwiesen an die Vertragsstaatenversammlung. Wenn es eine Überweisung des UN-Sicherheitsrats gab, wie im Fall Sudan, wird sogar an den Sicherheitsrat überwiesen. Und dann könnten diese Gremien Sanktionen verhängen. Aber das sehen wir ja auch in anderen Fällen. Also sei es Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, jetzt IGH, die drei Anordnungen. Vielleicht da auch nochmal, weil das auch eben aufkam. Wir erinnern uns, der Gerichtshof hat schon in der ersten Anordnung mit einer doch sehr beeindruckende Mehrheit auch der westlichen Richter, hier zum Beispiel Georg Nolte aus Deutschland, die Kollegin aus den USA, aus Australien, gesagt, dass Israel, übrigens auch Barak, der Ad-Hoc-Richter aus Israel, ein hoch angesehener israelischer Jurist, hat dazu gestimmt, dass das Incitement to Genocide, also die Aufschlachtung zum Genozid, die bestimmte Personen in Israel, Ben-Gvir, Smotrich, leider auch Galant am Anfang gemacht haben, dass das verfolgt werden müsse. Und da ist eben nichts passiert. Deswegen, ich möchte das nochmal betonen, weil dieses Argument immer kommt, Israel ist ein Rechtsstaat. Ich war ziemlich lange in Israel. Ich kenne Israel relativ gut. Ich habe sehr viele Kontakte dort. Und natürlich hat Israel grundsätzlich eine funktionierende Justiz. Aber im Bereich der völkerrechtlichen Verbrechen, massiver Menschenrechtsverletzungen, gibt es praktisch keine Ermittlungen. Es gibt ganz wenige Fälle. Wir haben eben gerade drüber gesprochen und es gibt extrem wichtige Korruptionsermittlungen. Sie erinnern sich, Herr Olmert saß dafür im Gefängnis, gegen Netanyahu laufen die ja auch, der ist halt jetzt geschützt als Ministerpräsident. Und darauf käme es an, der Gerichtshof verlangt, dass man gegen die gleiche Person, same person, und wegen des gleichen Verhaltens, same conduct, Ermittlungen führt. Also Israel hätte es natürlich in der Hand. Israel müsste aber dann Ermittlungen einleiten wegen der Vorwürfe, zum Beispiel des Aushungerns der Zivilbevölkerung gegen Netanyahu und Galant. Und dann würde die Komplementarität greifen. Aber der allgemeine Hinweis, wir sind ein Rechtsstaat, reicht nicht.
Verlassen wir mal das Thema Israel, das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Das ICC, also der Internationale Strafgerichtshof, ist ja auch in Sachen Russlands Angriffskrieg aktiv geworden, in dem Haftbefehl gegen Putin erlassen wurde. Was ist mit anderen Fällen, wo es noch nicht zum offenen Konflikt gekommen ist?
Zum Beispiel ein Urteil eines Schiedsgerichts über die Frage, wie weit das Recht Chinas geht, im Südchinesischen Meer das Territorium für sich zu beanspruchen. Da gab es einen Schiedsgerichtsbescheid 2016, der klar sagte, dass diese sogenannte Nine-Dash-Line, die China für sich beansprucht, nicht gilt. Und das wird von China völlig ignoriert. Und viele Atolle wurden von China in den letzten 15 Jahren exklusiv für sich beansprucht und zu Stützpunkten ausgebaut, was gegen internationales Recht verstößt.
Das wäre dann aber, wenn überhaupt, ein Fall für den internationalen Gerichtshof, dass wenn also die Länder, die Nachbarstaaten, die kleineren, die von diesen von Ihnen beschriebenen Maßnahmen betroffen sind, also etwa Vietnam und Philippinen und so weiter, nachdem sie ja den Fall vor dem internationalen Seegerichtshof gewonnen hatten, China sich nicht dran hält, wenn diese Staaten das jetzt weiterziehen würden vor den internationalen Gerichtshof. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist im Instanzenweg, aber das wäre noch kein Fall für den Strafgerichtshof. Aber Strafgerichtshof wären doch möglicherweise die schweren Menschenrechtsverletzungen in China an den Uiguren, oder nicht?
Bei den Uiguren, da möchte ich dran erinnern, hat ja Amnesty International, die jetzt ja wahrscheinlich sehr in der Kritik stehen werden, wegen des Genozidsvorwurfs gegen Israel, am 1.8.2024 die massiven Menschenrechtsverletzungen Chinas nochmal dokumentiert. Und das würde natürlich von den Völkerstraftatbeständen unter das Statut fallen. Nur wir haben natürlich keine Zuständigkeit. Also es gibt ja die Tendenz, auch in Deutschland, den ISTGH dann immer verantwortlich zu machen für Sachen, für die er gar nicht verantwortlich sein kann. Es wurde ja auch im Zusammenhang mit Syrien gesagt, warum da eigentlich nicht der ISTGH verhandelt. Aber Syrien ist eben kein Vertragsstaat und dann kann eben nur der UN-Sicherheitsrat die Dinge überweisen. Also da müssen wir differenzieren. Und was den IGH angeht oder auch den Seegerichtshof, gerade den Seegerichtshof, der ja in Hamburg sitzt, das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort auch für die Effizienz von Völkerrecht im Sinne der friedlichen Streitbeilegung. Das geht so ein bisschen unter, weil wir medial natürlich immer nur auf diese ganz großen Fälle von schweren Verbrechen schauen. Und diese kleineren Dinge, wo das Völkerrecht schon sehr wirksam ist, Seegerichtsstreitigkeiten, da unterwirft sich ja, also zumindest ist China dabei. Ob es das dann umsetzt, ist eine andere Frage. Aber in Hamburg läuft da sehr viel, also im gesamten Seerecht und dann natürlich die gesamte Schiedsgerichtsbarkeit. Was Herr Rajunin erwähnt hat, das ist ja ein Bereich, der auch extrem viel settelt, also extrem viel beilegt durch friedliche Mittel. Also meine These ist eben, dass diese Kapazität des Völkerrechts in seiner Gesamtheit, in seiner gesamten Komplexität sehr unterschätzt wird. Auch sozusagen, was wir ja innerstaatlich nennen, vorgerichtliche Streitbeilegung. Ja, ein Züricher Rechtsanwalt, der geht gar nicht zu Gericht, der redet mit der anderen Partei und das wird dann durch Mediation oder Vorgericht geklärt. Und das läuft eben auch im Völkerrecht. Schiedsgerichtsbarkeit ist ja eine private Lösung von Streitigkeiten. Also mit anderen Worten, das Recht funktioniert schon in großen Bereichen, nur in den Bereichen, in denen wir immer so den Fokus haben, die vielleicht auch besonders schlimm sind, da ist es halt oft so, dass es dann von einem Durchsetzungsdefizit gesprochen wird, an Durchsetzung mangelt, aber das ist nicht das gesamte Völkerrecht.
Ich will ganz gerne den Fokus ein bisschen erweitern. Wenn wir über internationale Organisationen reden, reden wir auch über die Vereinten Nationen, Welthandelsorganisationen. Wir hatten gerade eine Weltklimakonferenz, eine Plastikkonferenz und dies ja alles im Vorgriff auf die nächste zweite Präsidentschaft von Donald Trump, der ja von solchen internationalen Vereinbarungen nicht so schrecklich viel hält und auch vor dem Hintergrund einer multipolaren, anderes sagen, wir haben eine neue bipolare Welt zwischen China und USA, aber offenbar gibt es mehrere Akteure, die eben auch nicht alle demokratisch sind, sondern häufig autoritär vorgehen und verfasst sind. Was kommt da auf uns zu?
Ja, wir haben ja viele Foren, wo sehr viele Gespräche laufen. Das ist erfreulich, gerade eben Klimapolitik wäre ohne diese internationalen Verhandlungen nicht effektiv, weil es globale Probleme sind, die man auf globaler Ebene bearbeiten muss. Aber dennoch sehen wir doch zunehmend ein Durchsetzungsdefizit. Die Welthandelsorganisation ist weitgehend blockiert durch die USA. Die letzte Klimakonferenz war eher ein Flop. Es wird mehr noch um Geldverteilung gesprochen als über Begrenzung von Emissionen. Das heißt nicht, dass nichts passiert. In den einzelnen Staaten passiert sehr viel. Aber die Durchsetzung der nationalen Verpflichtungen, auch des Pariser Klimakonferenzvertrags von 2015, da hapert es, da kommt man nicht so voran, wie man müsste. Also letzten Endes entscheiden auf vielen Ebenen die nationalen Staaten, was ihre Interessen sind und versuchen diese durchzusetzen und halten sich immer weniger an diese internationalen Vereinbarungen in diesen wichtigen Bereichen. Das dürfte sich verschärfen mit der Präsidentschaft von Donald Trump. Ich finde auch erstaunlich, wie schnell er jetzt Kanada und Mexiko schon gedroht hat, mit Strafzöllen. Das ist ein klarer Verstoß gegen die bilateralen Vereinbarungen mit diesen beiden Ländern, mit dem Freihandelsvertrag. Aber das scheint ihn überhaupt nicht daran zu hindern, einmal auch sachfremde Ziele durch Drohungen erreichen zu wollen, wo dann am Ende wirklich das Recht des Stärkeren gilt.
Ich würde das mal ein bisschen aufdifferenzieren in drei unterschiedliche Typen von Problemen. Das erste ist globale Vereinbarungen mit Blick auf die wirklich als global ja definierten Herausforderungen, also Klimaerwärmung an erster Stelle. Hier haben wir das Dilemma, dass fast kein einziger der Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens in seinen Fortschritten erneuerbare Energien, Bekämpfung der Erwärmung in der Spur ist, also in den Zeitplänen, den Zwischenschritten, die erreicht werden müssen. Das ist eine fast globale Unfähigkeit, mit diesem Problem fertig zu werden. Und wenn dann die beiden besonders Großen natürlich drohen auszutreten, in dem Fall jetzt also die USA und andere auch immer weniger mitmachen, dann färbt das natürlich auf die Kleineren ab. Die zweite Problemebene sind die systemischen Ungerechtigkeiten, die wir nun von Anfang an hatten, aus verständlichen historischen Gründen, also die 5, die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat mit Vetorecht, die bis heute nicht zulassen, dass nun andere auch sehr potent gewordene Länder, sagen wir mal Indien, Brasilien, Südafrika, auch zumindest einen ständigen Sitz bekommen. Vom Veto wollen wir mal absehen. Und da haben wir eben, Herr Raschoni hat die Welthandelsorganisation erwähnt in Genf. Da muss man ja feststellen, solange die 4 ursprünglichen Elefanten der Weltwirtschaft, das sind die USA, die EU, Kanada und Japan, innerhalb dieser WTO, World Trade Organization, ihre Interessen durchsetzen konnten, und das war von 1994 bis 2001 der Fall, war es ja eine Erfolgsgeschichte mit immer wieder neuen Abkommen. Seit China beigetreten ist 2001 und mit einer Reihe von uns so bezeichneter Schwellenländer einen Gegenblock gebildet hat, also mit den BRICS-Staaten, mit Brasilien, Russland, Indien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Türkei, funktioniert eben nichts mehr in der Welthandelsorganisation. In den beiden anderen großen Weltwirtschaftsorganisationen, der Weltbank und dem Währungsfonds, haben wir eben bis heute das Dilemma, dass allein die USA 13% der Stimmengewichte dort haben. Und wenn USA, EU, Japan zusammenspannen, haben sie über 60%. Und alle Forderungen der Länder des Südens, das nun endlich zu demokratisieren, sind bisher abgelehnt worden. Das heißt, es entstehen jetzt möglicherweise parallel zur UNO immer mehr regionale Zusammenschlüsse wie BRICS und so weiter, die ihre Vereinbarung dort untereinander treffen und irgendwann dann auch sagen, wir brauchen die UNO nicht mehr, zumindest nicht mehr für unsere Interessen. Und dann sind wir natürlich mit Blick auf die wirklich globalen Herausforderungen in einer ganz schlechten Situation.
Regionale Bündnisse, vielleicht auch nationale Deals, wie sie Donald Trump ja immer wieder vorschweben. Statt Recht und Kooperation, ist das die Zukunft der internationalen Politik, des internationalen Handels, Herr Amboss?
Ja, ich glaube, das wäre sehr bedenklich. Ich glaube, dass die Regelung im Völkerrecht, dass wir eine Ordnung haben, die ja extrem ausdifferenziert ist, normativ. Wir reden jetzt über das Handelsrecht, das ist ja nochmal ein ganz anderer Spezialbereich, wie zum Beispiel das Umweltrecht, andere Rechtsbereiche, das gesamte Recht der WHO. Ja, also wenn Sie denken an Prävention, was wir jetzt in der Post-Corona-Phase haben, die International Health Regulations, die neu verhandelt werden sollen, das sind so viele verschiedene Ebenen. Und unterm Strich, meine ich, sind alle diese Organisationen, machen die Welt einen besseren Platz, um jetzt mal etwas pathetisch zu sein. Also wir würden schlechter dastehen, wenn es das nicht gäbe. Mit den ganzen Problemen und Shortcomings dieser Organisationen, das ist klar. Aber die, da hat Herr Zumach schon richtig drauf hingewiesen, die sind halt die Welt. Und die, wir können eben nicht erwarten, dass da nur Schweizer, Deutsche, Franzosen oder Engländer drin sitzen. Das muss irgendwie die Welt repräsentieren und das sehen wir dann ja auch in den Organisationen und dieser sogenannte globale Süden oder besser vielleicht diese in Unabhängigkeit entlassenen früheren Kolonialstaaten haben eben jetzt Selbstvertrauen. Die sind empowered und die akzeptieren einfach nicht mehr, was der Westen so sagt. Das liegt natürlich auch daran, dass mit China da ein Player ist, der einfach nicht nach irgendwelchen Prinzipien fragt und da massiv wirtschaftlich unterstützt. Und das fällt uns natürlich auf die Füße. Und deswegen, glaube ich, sind so Dinge wie mit doppelten Maßstäben zu messen, da werden wir nur ausgelacht für im globalen Süden, in Afrika, Lateinamerika. Wenn wir dann sagen, wieso unterstützt ihr nicht die Politik gegen Russland? Da wird uns eben gesagt, wieso unterstützt ihr nicht im Sicherheitsrat Resolution gegen Israel? Ja?
Stellt sich in der Schlussrunde die Frage an alle drei, wer stärkt denn internationale Organisationen wie den Internationalen Strafgerichtshof, über den wir lange diskutiert haben, aber eben auch andere internationale Einrichtungen, meinetwegen die Welthandelsorganisation, die Organisation der Vereinten Nationen, aber auch wichtige Konferenzen wie die Weltklimakonferenz. Herr Raschoni, fangen wir bei Ihnen an. Haben Sie den Optimismus, dass es auch, wenn Trump rankommt, auch wenn Russland und China autoritäre Politik machen und auf internationale Vereinbarungen weniger Wert legen, im Sinne der wertegeleiteten Außenpolitik Deutschlands beispielsweise, im Unterschied dazu, wer schützt diese Organisationen in den nächsten Jahren?
Ich glaube, die Organisationen haben ja viele Aufgaben und ein Teil der Aufgaben ist im Interesse aller großen Staaten und diese Aufgaben werden sie weiter ausüben können. Aber wo die Interessen aufeinanderprallen, da wird die Situation härter werden in den nächsten Jahren. Das sieht man jetzt schon, das entwickelt sich weiter. Ein Extrembeispiel davon ist natürlich der Ukraine-Krieg, den man sich vor wenigen Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Das ist ein extremer Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationale Ordnung. Diese Dinge werden weitergehen und da wird die Machtpolitik immer entscheidender werden. Ein Beispiel dafür ist natürlich die Wahl von Donald Trump, die primär innenpolitisch natürlich bedingt war und wirtschaftlich, aber die er ja mit sehr, sehr harschen Voraussagen für seine Ziele in der internationalen Politik begleitet hat.
Ihre Prognose, Herr Zumach?
Also ich will ja nicht von Doppelmoral reden, aber wir haben natürlich eine verschobene Wahrnehmung. Die Länder des Südens haben den britisch-amerikanischen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Irak 2030 nicht vorstellen können mit über 1 Million Menschen. Das heißt, die Beschädigung hat da schon angefangen und nicht erst mit Putin. Die große Frage ist, kommt es zu einer harten bipolaren Konfrontationsordnung zwischen China und USA, wobei dann beide versuchen würden, andere mit in den Schulterschluss gegen die andere Großmacht zu zwingen? Oder einigen sich die 7 großen USA, EU, Indien, Russland, China, Brasilien, vielleicht Südafrika, trotz aller ihrer unterschiedlichen inneren Verfasstheit, also Demokratie, autokratisch, Diktatur, zumindest bei den globalen Herausforderungen, Klimaerwärmung an erster Stelle, Hunger und so weiter, zu kooperieren? Meine Erfahrung in 30 Jahren als UNO-Korrespondent ist, die größten Erfolge multilateraler Kooperation in den letzten 30 Jahren sind durchgesetzt worden, weil Zivilgesellschaft aktiv war. Das gilt für das Verbot der Atomwaffen, das gilt für die Gründung des Strafgerichtshofes, das gilt für die Verbote der Streumunition und so weiter. Und ich setze darauf, dass auch in allen Ländern, auch in den autoritär regierten Zivilgesellschaft, weiter auch in diese Richtung aktiv sein wird.
Herr Amboss, sind Sie optimistisch für die nächsten Jahre?
Ja, optimistisch bin ich eigentlich nicht. Aber die Hoffnung, die man hat, ist natürlich, dass der Multilateralismus nicht stirbt. Die Frage, ob die Machtpolitik größer ist, wie es bei Herrn Raschoni angegangen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist einfach ein Wahrnehmungsproblem. Früher unter der Pax Americana hat der Westen das eben alles bestimmt. Und jetzt gibt es eben andere Länder. Wir haben jetzt ja die multipolare Weltordnung mit China, Russland, Indien und so weiter, große Player, aber auch diese ganzen südlichen Staaten, so ein Staat wie Südafrika, und die machen jetzt eben auch ihren Mund auf und vertreten politische Interessen. Jetzt sind es einfach mehr Staaten, das sind eben 190 plus Staaten in der Welt und einige vertreten, weil sie größer sind, ihre Interessen. Aber ich glaube, Machtpolitik hat immer schon eine Rolle gespielt, aber wir müssen es eben schaffen, durch den Multilateralismus irgendwie diese Interessen einzuhegen, dass sich alle Staaten mitgenommen fühlen. Und Trump ist so ein bisschen eine Ausnahme. Das ist natürlich ein Sonderfall. Ich glaube, das werden wir, in den 4 Jahren werden wir noch überleben. Aber es ist ja nicht die Position aller Regierungschefs. Also die meisten Regierungschefs der Welt würden ja doch sagen, der Multilateralismus ist eine gute Sache, weil wir die globalen Probleme der Welt auch nur global und in Zusammenarbeit lösen können.
Das war das SWR-Kulturforum, die Macht des Stärkeren, wie stabil ist das internationale Recht? Und dazu diskutierten Professor Dr. Kai Amboss, er ist Straf- und Völkerrechtler an der Universität Göttingen, mit Peter Raschoni, er leitet das Auslandsressort der Neuen Züricher Zeitung, und mit dem Journalisten und Spezialisten für internationale Organisationen Andreas Zumach aus Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.